NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. US-Präsident Obama trifft sich erneut mit Kanzlerin Merkel. Und wie ist das Verhältnis der beiden eigentlich? Eine Einschätzung aus unserem Hauptstadtstudio gleich in unserer Sendung. Trotz Flugaffäre und rassistischer Sprüche, EU-Kommissar Oettinger hat Rückendeckung in Brüssel. Umweltschützer werfen der Autoindustrie eine massive Täuschung der Kunden vor. Und die Deutsche Bank will Millionenboni von früheren Spitzenmanagern zurückordern. Der US-Präsident ist in der Stadt. Das heißt für Berlin Sicherheitsstufe 1 plus. Mehr geht nicht. Das Areal um das Hotel Adlon, wo er wohnt, ist abgesperrt. Normale Leute kommen nicht hinein. Und der Präsident, der kann von der US-Botschaft zu Fuß wieder herüberkommen, kann sich das Brandenburger Tor ansehen auf dem menschenleeren Pariser Platz. Der Präsident gönnte sich einen entspannten Donnerstagmorgen ohne öffentliche Termine. Am Nachmittag aber, da traf Obama zu einem offiziellen Gespräch mit der Kanzlerin zusammen. Sie hatten sich ja bereits gestern Abend schon zum Essen getroffen. Bettina Nutz berichtet aus Berlin.
Sie trägt Bordeaux-Rot, eher dunkelblau, zu einem herzlichen Empfang am Nachmittag vor dem Eingang zum Kanzleramt. Roter Teppich und Kameras, Angela Merkel und Barack Obama begrüßen sich mit Lächeln und Küsschen auf die Wange. Wie viel Wehmut bei ihren letzten politischen Erörterungen mit im Spiel waren, verrät die anschließende Pressekonferenz mehr mit Worten als mit Mienen. Die Kanzlerin über eine meistens beste Freundschaft.
8 Jahre neigen sich dem Ende und es ist der letzte Besuch von Barack Obama hier in Deutschland. Ich freue mich, dass er Deutschland als Station ausgesucht hat und darf mich für eine enge, vertrauensvolle, freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Eine sehr verlässliche Zusammenarbeit auch in Stunden, als wir schwierige Situationen zu meistern hatten. Und deshalb will ich das heute hier noch einmal würdigen, was wir auch gemeinsam besprechen, entscheiden und voranbringen konnten.
Voranbringen konnte man zum Beispiel den internationalen Klimavertrag, erinnerte Merkel, oder den Atomdeal mit dem Iran. Schwierige Stunden hatten die NSA-Affäre und das Abhören unter Freunden beschert. Doch bei den Krisenherden, da waren sich die Kanzlerin und ihr Gast Barack Obama einig, hat man zumindest versucht, Frieden zu schaffen. Ukraine, Syrien, Irak, der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Wichtig sei, daran gemeinsam weiterzuarbeiten, heißt zusammenzustehen, Atlantisch eben Vorbild Europa, sagt Obama.
Die Leistungen, die Erfolge, die wir auf diesem Kontinent gesehen haben, im Gegensatz zu dem geteilten Europa im Jahrhundert davor, erinnern uns daran, wie wichtig die Zusammenarbeit für uns alle ist. Und dass wir bereit sein müssen, die Grundsätze hochzuhalten, die zu einem noch nie dagewesenen Wohlstand und Fortschritt geführt haben auf der ganzen Welt.
Der Name von Donald Trump fällt zu Beginn dieser Pressekonferenz kein einziges Mal. Doch die Sorgen, was kommt, wenn Donald Trump im Amt sein wird, sind der Bundesregierung, sind in jedem Statement von Angela Merkel und Obama spürbar. Was wird bleiben von Obamas Erbe? Was kommt mit der Ära Trump? Der scheidende US-Präsident will hier in Berlin offenbar Mut machen, auch Rückendeckung geben für Zeiten, die womöglich schwierig werden könnten. Er würdigt die Kanzlerin ausdrücklich. Und er hat das bereits getan am Vormittag, sehr deutlich, in einem Interview mit dem Spiegel und der ARD.
She has great credibility and
sie steht für große Glaubwürdigkeit und sie ist bereit, für ihre Werte zu kämpfen. Ich bin froh, dass sie da ist und die Deutschen sollten sie wertschätzen. Ich schätze sie jedenfalls als Partnerin. Eine Wertschätzung, von der Angela Merkel möglicherweise noch sehr zehren muss. Denn nicht nur Obama wird der deutschen Regierungschefin eine Schlüsselrolle zuordnen, um Europa zusammenzuhalten gegenüber einem Amerika, das unberechenbarer scheint denn je. Und so kommt sie noch einmal kurz auf, die Wehmut, der Abschied von Freund Obama, bevor der neue Präsident demnächst die Bühne betritt.
Natürlich werde ich auch alles daran setzen, mit dem neu gewählten Präsidenten dann gut zusammenzuarbeiten. Aber heute möchte ich Danke sagen. Danke für eine gute, freundschaftliche, intensive Zusammenarbeit.
Bundeskanzlerin Merkel in Berlin. US-Präsident Obama hat der ARD ja ein Interview gegeben. Daraus haben wir eben bei Bettina Nutz bereits einen Auszug hören können. Und in ganzer Länge können Sie es im Ersten in der Tagesschau dann heute Abend sehen. Barack Obama und Angela Merkel, eine Beziehung, die bereits lange besteht. Wir wollen jetzt mal mit der Kollegin Christina Nagel in Berlin die vergangenen 8 Jahre dieser Beziehung bewerten. Am Anfang, Frau Nagel, da stand ja wohl eine leichte Irritation, denn Obama durfte ja als Präsidentschaftskandidat nicht am Brandenburger Tor reden. Damit fing die Beziehung sozusagen der beiden an. Merkel war nicht ganz so begeistert wie viele Deutsche. Kann man das so sagen?
Das kann man, glaube ich, so sagen. Also ich glaube, sie konnte nicht so viel anfangen mit Obamas Pathos, mit seinen Reden. Das war ja alles ein Stück weit suspekt. Aber der eigentliche Grund, warum sie ja gegen diesen Auftritt am Brandenburger Tor war, das war eigentlich mehr so ein typischer Merkel-Grund, nämlich was ganz Pragmatisches. Sie wollte einfach neutral bleiben im US-Wahlkampf. Und sie gab dann auch selbst zu, dass das ja altmodisch klingen würde. Aber ihr war das eben wichtig. Und im Nachhinein muss man sagen, hat das der Beziehung ja auch nicht wirklich geschadet.
Ja, und dann wurde er ja Präsident. Barack Obama war schließlich auch verantwortlich für die Geheimdienste, für die NSA-Späh-Affäre. Da wurde ja das Handy der Kanzlerin als Ziel ausgespäht. Und sie sagte daraufhin aus, spähen unter Freunden, das gehe ja gar nicht. Das war ja nun ein Vertrauensbruch, aber irgendwie hatte man den Eindruck, irgendwelche Konsequenzen hatte das nicht. Stimmt das eigentlich?
Naja, es gab ja schon ziemlich große Aufregung danach. Da war ja dann auch viel davon die Rede, dass man ein No-Spy-Abkommen brauchen würde. Da wurde ja auch hin und her gereist, wurde versucht zu vermitteln. Das Ganze lief dann letztlich ins Leere, weil die amerikanische Seite klar gemacht hat, nein, das geht nicht mit uns, das werden wir nicht tun. Und mittlerweile hat sich die ganze Sache natürlich gedreht. Vor dem Hintergrund der Terrorismusbekämpfung ist die Zusammenarbeit gerade mit dem amerikanischen Geheimdienst einfach ungeheuer wichtig geworden. Und die Kanzlerin hat das eben in der Pressekonferenz auch noch mal ganz klar gesagt, die Zusammenarbeit der Geheimdienste sei wichtiger denn je. Das heißt, alles, was vorher über Datenschutz, mögliche Fallstricke bei Datenaustausch war, das ist heute kein Thema mehr. Und das nehmen die Amerikaner natürlich mit großer Zufriedenheit auch zur Kenntnis.
Also sozusagen Schwamm drüber. Nun, am Ende der Amtszeit Obamas, da beehrt der US-Präsident ja Deutschland mit 3 Tagen Besuch. Es sollte ja eigentlich eine Abschiedstournee werden, eine große Party sozusagen. Nun kommt es aber ganz anders.
Ja, das stimmt. Wenn Hillary Clinton, glaube ich, die Wahl gewonnen hätte, wäre es tatsächlich mehr so ein Händeschütteln, so ein bisschen in Anekdoten schwelgen. Jetzt hat Trump das alles auf den Kopf gestellt und diese Treffen, die hier stattfinden, sind alle deutlich politischer als geplant war. Trump ist quasi überall dabei, ist quasi in jedem Raum mit anwesend, weil es immer wieder um die Frage geht, was wird denn aus? Also aus dem Klimavertrag, dem Atomabkommen mit dem Iran, dem Verhältnis zu Russland, den Freihandelsabkommen, den Beziehungen an sich. Und man merkt das an der langen, langen Liste an Themen, auf die die beiden eben in der Pressekonferenz, die übrigens immer noch läuft, was auch außergewöhnlich ist, eingegangen sind, weil sie einfach nochmal klar wollen, hier stehen wir und das wollen wir auch versuchen zu bewahren.
Ja. Gibt es denn irgendwas nach Ihrer Einschätzung, was man sozusagen über Trump hinaus rettet?
Ich fand eben sehr interessant, was die Kanzlerin zum Handelsabkommen TTIP gesagt hat. Da hat sie gesagt, man müsse festhalten und werde festhalten, was man schon erreicht habe und eines Tages darauf zurückkommen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, möglicherweise nicht unter Trump, aber vielleicht nach einem Nachfolger, nach Trumps Nachfolger. Vielleicht kann man mit dem wieder da ansetzen. Und beide haben hier wirklich versucht, ganz viel Optimismus zu verbreiten und gesagt haben, auch ein Trump kann sich nicht einfach über alles hinwegsetzen, was erreicht worden ist. Und Obama hat nochmal sehr stark, das finde ich, kam sehr deutlich durch, klar gemacht, dass Europa eben auch mehr für sich tun muss und mehr selbst tun muss, um da auch ein Gegengewicht zu liefern, wenn sich Amerika zurückziehen sollte, wovon er aber gar nicht so sehr ausgeht, weil er sagt, dieses Amt hat so viele Regeln und Grenzen, da kann auch ein Trump nicht machen, was er will.
Christina Nagel zum deutsch-amerikanischen Verhältnis und zum Besuch von US-Präsident Obama bei der Bundeskanzlerin. Der neu gewählte US-Präsident Trump ist ja gerade dabei, eine neue Mannschaft für die Regierungsgeschäfte zusammenzustellen. Rund 4.000 Mitarbeiter werden gesucht. Und wie zu hören ist, kann er sich nicht gerade vor Bewerbungen retten. Und noch bevor tatsächlich am 20. Januar die Machtübergabe stattfindet, hat einer bereits jetzt seinen Hut genommen und seinen Dienst quittiert. Geheimdienstkoordinator Klepper erklärte seinen Rücktritt. Rolf Bühlmann aus Washington.
Es habe sich wirklich gut angefühlt, als er seinen Rücktritt eingereicht hat, sagte James Clapper, der Geheimdienstkoordinator der USA, vor dem Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Art, wie Clapper das mitgeteilt hat, kam überraschend. Dass er zurücktreten wird, allerdings nicht. Clapper ist seit 2010 im Amt, länger als jeder seiner Vorgänger. Er ist 75 Jahre alt und hat schon öfter erkennen lassen, dass er sich darauf freut, in den Ruhestand zu gehen. Heute sagte er, er habe noch genau 64 Tage, danach sei Schluss. Das bedeutet aber auch, dass Donald Trump einen neuen Geheimdienstdirektor braucht, einen Kandidaten für einen der wichtigsten Posten im Sicherheitsapparat der Vereinigten Staaten also. Der Geheimdienstdirektor koordiniert die Arbeit von 17 US-Geheimdiensten sowie Antiterrormaßnahmen des FBI und des Heimatschutzministeriums.
EU-Internetkommissar Oettinger hat kein Problem damit, frei von der Leber weg zu reden. Dabei langt er auch mal kräftig daneben und resoniert über Chinesen als Schlitzaugen und über die zwangsweise Einführung der Homo-Ehe. Das war eine Störung aus unserem Nachbarprogramm offensichtlich. Offenbar hat er aber auch kein Problem damit, Herr Oettinger, sich von einem befreundeten Geschäftsmann in dessen Privatflugzeug zu einem Termin fliegen zu lassen. Dabei darf ein EU-Kommissar derart teure Geschenke gar nicht annehmen. Dafür musste sich der Württemberger bereits viel Kritik anhören. An ihm scheint das aber alles abzuperlen. Die Rückendeckung seines Kommissionschefs Juncker ist Oettinger dabei sicher, wie Kai Köstner aus Brüssel berichtet.
Ebenso zahlreiche wie bohrende Nachfragen zu Günther Oettingers Mitflug in einem Privatjet musste sich die EU-Kommission heute von den Journalisten in Brüssel gefallen lassen. Doch Oettingers Chef steht zu ihm. Auf die Frage, ob der Deutsche nach wie vor das Vertrauen von Kommissionspräsident Juncker genieße, antwortete dessen Sprecher mit einem schlichten Ja. Juncker habe im Übrigen gestern mit Oettinger gesprochen. Aus Sicht der Brüsseler Behörde hat sich der Deutsche in Diensten der EU nichts zu Schulden kommen lassen. Der Kommissar hat eine Einladung der ungarischen Regierung angenommen. Und ich muss sagen, das ist im Rahmen unserer Regeln. Ich habe das selber oft getan. Wenn eine Regierung sie zu etwas einlädt und die übernehmen die Garantie, für die Kosten der Mission aufzukommen, dann ist das kein Interessenkonflikt. Wenn ich zynisch genug wäre, würde ich auch sagen, das hilft, Steuergelder zu sparen. Some of the taxpayers' money. So die Worte von EU-Kommissionssprecher Margaritis Ginas. Oettinger war nur rund 2 Wochen nach der sogenannten Schlitzaugen-Affäre erneut in erhebliche Erklärungsnot geraten. Und zwar, weil am 18. Mai den Privatjet des ehemaligen Daimler-Managers Klaus Mangold bestieg und sich auf diese Weise zu einem Termin nach Ungarn fliegen ließ. Mangold ist russischer Honorarkonsul in Oettingers Heimatbundesland Baden-Württemberg und gilt als umtriebiger Lobbyist für die Interessen Moskaus. Der sei in Brüssel auch unter dem Namen Mr. Russia bekannt, kritisierte die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament Rebecca Harms.
Ja, Günther Oettinger hat die Ethikregeln der Europäischen Kommission, also seine eigenen, ignoriert,
befand Harms. Diese Ethikregeln der Kommission verbieten etwa die Annahme von Geschenken, die 150 Euro übersteigen. Die Kosten für den Mitflug im Privatjet dürften deutlich darüber gelegen haben. Doch diese Regeln finden nach Ansicht der Brüsseler Behörde hier keine Anwendung, weil es sich gar nicht um ein Geschenk handle, sondern um ein Transportmittel, das von der ungarischen Regierung organisiert worden sei, so die Argumentation. Die Regierung in Budapest bestätigte jetzt diese Darstellung. Man habe damals aus Zeitgründen vorgeschlagen, dass Oettinger Mangolds Flugzeug besteige, erklärte ein Regierungsvertreter. Die EU-Kommission will auch den Einwand nicht gelten lassen, der Flug an Bord des Lobbyistenjets hätte mindestens einen Eintrag in das dafür vorgesehene Register erfordert. It was not a meeting. Dies war kein Treffen, das unter die Anforderungen unseres Ethikcodes oder des Transparenzregisters fällt. Der Kommissar ist für das Digitalressort zuständig und der Herr, um den es sich hier dreht, hat keinerlei Verbindung zum Thema Digitales. Außerdem war das ein Angebot der ungarischen Regierung. So der Kommissionssprecher. Nach Darstellung der ungarischen Regierung ist Klaus Mangold seit vielen Jahren für sie als Berater tätig und wird dafür auch entlohnt. Was die nicht unerhebliche Frage angeht, wer letztlich für Oettingers Flug bezahlte, so verweist Budapest nun darauf, dass es sich nicht um ein Geschenk gehandelt habe, sondern dieser mit dem mangoldschen Beratervertrag abgegolten worden wäre. Dieser Darstellung zufolge hätte sich die ungarische Regierung demnach als eine Art Mitflugzentrale für Oettinger betätigt.
Die Autohersteller werben gerne mit den günstigen Umweltwerten ihrer Produkte, wenig CO2, wenig Schadstoffe und wenig Spritverbrauch. Das sind alles wichtige Verkaufsargumente, nur sie stimmen nicht. Die Schere zwischen Theorie und Praxis geht beim Kraftstoffverbrauch moderner Autos immer weiter auseinander. Die Umweltforscher vom amerikanisch-deutschen Verband ICCT haben die Verbrauchsdaten von 1 Million Neuwagen überprüft und dabei kam heraus, dass Autos in Europa durchschnittlich 42% mehr Sprit verbrauchen, als die Hersteller angeben. Arndt Brunnert mit Einzelheiten.
Der ICCT wertete zusammen mit niederländischen Forschern die Daten auf Internetplattformen aus, wo Autobesitzer Angaben zu ihrem Spritverbrauch gemacht hatten. Sie analysierten Aufzeichnungen von Leasingfirmen und Autotests von Fachzeitschriften. Dabei fanden sie heraus, dass der Unterschied zwischen den Angaben der Hersteller und dem tatsächlichen Verbrauch sogar stark gestiegen ist. Vor 10 Jahren betrug er noch 15%, jetzt 42. Und bei teuren und schweren Modellen, auch bei Hybridautos, sei er besonders hoch. Die Folge: deutlich mehr CO2, das den Klimawandel verursacht, gelangt in die Atmosphäre und Autofahrer zahlen beim Tanken im Durchschnitt pro Jahr 450 Euro mehr. Als Hauptgrund verwies ICCT-Europachef Peter Mock darauf, dass die Hersteller immer systematischer die bestehenden Regelungen ausnutzen würden. Die erlauben es, bei Verbrauchsmessungen etwa Klimaanlagen auszuschalten, Batterien voll aufzuladen oder spezielle Reifen zu benutzen, die den Rollwiderstand senken. Diese Schlupflöcher will die Europäische Union mit einem neuen Verfahren, das ab September 2017 gilt, abschaffen. Dann sollen Stickoxide auch auf der Straße gemessen werden, CO2-Werte aber nicht. Allerdings sollen auch die Verbrauchstests im Labor realitätsnäher werden. Der Verband der Automobilindustrie verwies auf diese neuen Tests. Der Verbraucher bekäme dadurch mehr Verlässlichkeit. Der ICCT hingegen geht davon aus, dass die neuen Tests den Unterschied allenfalls halbieren. Auch künftig gäbe es Möglichkeiten zu tricksen. Umweltverbände wie der BUND oder der Verkehrsclub Deutschland forderten, auch den Verbrauch künftig auf der Straße zu messen. Der ADAC sieht die Politik in der Pflicht. Sie müsse sicherstellen, dass die Einhaltung der neuen Regeln konsequent kontrolliert werde.
Die Deutsche Bank hat noch immense Altlasten aus der Zeit der Finanzkrise zu bewältigen. Weil ihr Milliardenzahlungen als Schadenersatz drohen, versucht die Bank nun, bereits gezahlte Boni von ihren früheren Spitzenleuten zurückzuholen. Das ist allerdings einfacher gesagt als getan. Ursula Mayer berichtet.
Jürgen Fitschen, Anshu Jain und Josef Ackermann, diese und andere ehemalige Chefs und Topmanager, insgesamt 6 Personen soll die Deutsche Bank zur Kasse bitten, das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Dem Bericht zufolge will die Bank ihnen Boni streichen, die sie bereits zugesagt hat, angeblich Gelder in Millionenhöhe. Von der Bank selbst wurde das nicht bestätigt. Laut Medienbericht soll allein Jain, der frühere Co-Chef der Bank, auf eine 2-stellige Millionensumme verzichten. Er hat viele Jahre lang das Investmentbanking geleitet, wurde für seine sagenhafte Gewinne gefeiert. Hier wurden Geschäfte getätigt, die hochlukrativ und zum Teil hochriskant waren und hohe Boni brachten. Viel Geld, doch die Bank steckt in Schwierigkeiten. Sie ist in tausende Rechtsstreitigkeiten verwickelt und musste bereits Milliarden an Strafen zahlen. Ob sie deshalb aber Topmanagern wie Jain zugesagte Boni einfach so vorenthalten kann? Da kommt es auf die Verträge an, sagt Christoph Schallast, Rechtsexperte bei der Frankfurt School of Finance and Management. In etlichen Verträgen seit 2008 wurde diese Möglichkeit einer Rückforderung hineingeschrieben.
Das war eine der wichtigen Reaktionen auf die Finanzkrise und auch auf die Auswüchse, die es davor gab, gerade auch in Bezug auf Boni. Damals wollte man umstellen auf nachhaltige Bonizahlungen und nachhaltige Anreize. Das heißt, die Zahlungen sollten über längere Zeiträume verteilt sein. Man wollte prüfen, ob wirklich nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Ob das auch bei den Führungskräften der Deutschen Bank der Fall ist, kann allerdings auch Schallast nicht sagen, ohne einen Blick in ihre Verträge geworfen zu haben. Was die Boni speziell für das vergangene Jahr angeht, gibt es im Geschäftsbericht der Bank Informationen. Da ist sogar die Rede von 11 Topmanagern, die im vergangenen Jahr Boni bekommen hätten sollen, aber diese Gelder sollen eingefroren werden, das hat der Aufsichtsrat beschlossen. Auf Eis gelegt heißt aber noch längst nicht gestrichen, sagt Christoph Schallast und er erklärt weiter, selbst wenn der Aufsichtsrat Boni streichen wollte, könnte er das in vielen Fällen nicht alleine beschließen.
Daraus kann man noch nicht ablesen, dass Entscheidungen gefallen sind. Der Aufsichtsrat hat eine Entscheidung getroffen. Was aber am Schluss herauskommen wird, ist noch offen.
Auch da gilt letztendlich, es zählt, was in den Verträgen steht. Haben Führungskräfte einen Anspruch auf Boni, dann braucht es für eine Kürzung deren Zustimmung. Dann wäre es Schallasts Meinung nach eine Frage des Anstands, ob sie in schwierigen Zeiten auf ihre Boni freiwillig verzichten. Dieter Hein, Analyst bei Fair Research, ist überzeugt, selbst wenn die Bank auf diese Weise einmal 30, 40 oder gar 50 Millionen Euro zurückbekommen würde, helfen würde ihr das nicht.
Helfen würde, wenn sie die Milliardenboni von ihren Mitarbeitern insgesamt zurückbekommen würde.
Im Verlustjahr 2015 waren das immerhin 2,4 Milliarden Euro Erfolgsboni.
Pünktlich zu Beginn des Weihnachtsgeschäftes, da gibt es neue Zahlen zur Spendenfreudigkeit der Deutschen. Weil es weniger Katastrophen gegeben hat, haben die Hilfsorganisationen zuletzt weniger Geld erhalten. Trotzdem erwartet der Deutsche Spendenrat in diesem Jahr mit rund 5 Milliarden Euro das zweitbeste Ergebnis der vergangenen 10 Jahre. Wie viel und wofür die Deutschen gerne geben, das hat der Spendenrat erfragt. Marita Knipper kennt die Antworten.
Das Spendenjahr 2016 läuft gut, aber nicht so gut wie das Rekordjahr 2015. Auslöser dafür waren die Naturkatastrophe in Nepal und der unerwartete Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern in Deutschland. Gertrud Bohrer, die für die GfK im Auftrag des Deutschen Spendenrats Spender befragt hat, sagt in ihrer Analyse:
Von der bisherigen Entwicklung ausgehend erwarten wir natürlich auch für das Gesamtjahr, wenn sich keine ganz großen Katastrophen mehr abzeichnen, einen Rückgang des Spendenvolumens gegenüber diesem Rekordjahr 2015. Aber mit einem Niveau von etwa 5 Milliarden Euro wird sich die langfristig positive Entwicklung aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr fortsetzen.
Interessant ist auch,
dass die Menschen noch etwas häufiger gespendet haben in diesem Zeitraum als im Vorjahr. Im Durchschnitt 5,5 Mal und die Durchschnittsspende liegt leicht unter dem Vorjahr.
Ziel und Zweck von Spenden ist fast immer die humanitäre Hilfe.
Alles, was sich mit der Hilfe am Menschen, um den Menschen beschäftigt, es ist und bleibt mit Abstand der wichtigste Spendenzweck. Aber auch das Minus in diesem Jahr betrifft in erster Linie diese humanitäre Hilfe.
Wer sich entschließt, Flüchtlingen zu helfen, verhält sich großzügiger als jemand, der Geld für den Tierschutzbund gibt. Das zeigt die GfK-Analyse auch. Wenig bekannt ist, dass Muslime weniger mit Geld als mit Sachspenden Flüchtlinge unterstützen, mit Telefonseelsorge oder auch Kinderfesten, die der Islamic Relief organisiert. Geschäftsführer Tariq Abdelalam berichtete heute:
Wir bekommen pro Monat um die 3.500 Flüchtlinge, die kommen zu unserem Büro. Die kriegen entweder Kleidung von unserer alten Kleiderkammer, die kriegen hygienische Pakete, die kriegen auch Kinderwagen, die kriegen auch anderes.
Islamic Relief mit Sitz in Köln und Berlin ist eine der 65 Hilfsorganisationen im Deutschen Spendenrat. Bei verschiedenen Projekten besteht eine Kooperation mit den christlichen Kirchen, deren Spendenaufkommen auch schwankt. Evangelische Hilfsorganisationen erleben dieses Jahr einen Spendenrückgang, während katholische Einrichtungen ein Plus verbuchen. Spendenprofis vermuten, es könne an der Popularität von Papst Franziskus liegen und dem Jahr der Barmherzigkeit. Zum Lutherjahr 2017 könnte sich der Trend wieder umkehren, vermutet Daniela Felser, die Geschäftsführerin des Deutschen Spendenrats.
Wenn im nächsten Jahr zum Beispiel auch im Lutherjahr in Wittenberg, wenn es dann wirklich auch wieder große mediale Berichterstattung vielleicht zu dem Thema gibt, auch mehr gespendet wird für evangelische Belange.
Was zeigt, wie stark Hilfsorganisationen vom Medienecho abhängig sind?
Eisberge schmelzen, die Welt bricht einen Wärmerekord nach dem anderen. Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre steigt. Die Welt muss handeln, fordern US-Präsident Obama und sein Außenminister Kerry. Ob das auch Klimaskeptiker Trump beeindruckt? Mit Blick auf die anstehende Machtübergabe an Donald Trump kämpft die aktuelle US-Regierung international für den Klimaschutz. Zum Beispiel auf der Klimakonferenz in Marrakesch. Von dort Stefan Ehlert.
Clean Energy Access Now!
Eine kleine Demonstration auf dem Gelände des Klimagipfels. Saubere Energie fordern Vertreter aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern im Chor. Noch immer haben mehr als 600 Millionen Afrikaner keinen Strom. Das soll sich ändern, mit Hilfe grüner Technologie und finanzieller Unterstützung aus den reichen Ländern. Dagegen hat niemand etwas einzuwenden. Es gibt relativ wenig Streit. Und noch sieht es so aus, als könne der Klimagipfel von Marrakesch morgen Abend enden. Sensationell, pünktlich und planmäßig. Viele Delegierte gehen fest davon aus, darunter Liu Zhenmin, der stellvertretende Delegationsleiter Chinas.
There be no any substantive.
Es wird ja keine substanziellen Beschlüsse geben. Der Zweck dieser Konferenz ist ja ausschließlich, das Pariser Abkommen umzusetzen.
For the implementation.
China gibt sich so offen und kooperativ wie selten zuvor. Das zeigen solche Presseauftritte wie der von Herrn Liu. Eine technische Konferenz sei es, sagt er. Sie solle Wege festlegen, wie die Erderwärmung von allen Staaten gemeinsam auf unter 2 Grad abgebremst werden kann. Doch an einigen Punkten hakt es durchaus noch, räumt der Organisationschef der Klimakonferenz ein, Minister Abdeladim Laffi. In vielen Bereichen sind wir fortgeschritten, andere Dinge müssen noch beraten werden, zum Beispiel die Finanzen. Gemeint sind Gelder für die Anpassung der armen Länder an die Folgen des Klimawandels. Marokko und die afrikanischen Länder fordern, wie auch die Inselstaaten, kurzfristig mehr Geld für die Anpassung, also den Schutz vor Stürmen oder Überflutung. Es geht dabei um Milliarden. Ein weiterer Knackpunkt ist ein Aufruf für mehr Klimaschutz, auf den vor allem Marokkos König großen Wert legt.
Ich denke, dass bis zum Ende der Journée, wir vielleicht andere Elemente haben, die sich für den Appell
to Marrakesch.
Aufruf von Marrakesch könnte der Appell heißen. Im Gespräch ist auch das Wort Proklamation. Selbst der Titel steht noch nicht fest. Und wie schon in den vorigen Jahrzehnten könnte der Gipfel sich wieder einmal an einzelnen Formulierungen festbeißen. Doch große Player unterstützen den Aufruf von Marrakesch, mit dem Marokko sich in den Annalen der Klimadiplomatie verewigen will. China gehört dazu. Das heißt jetzt Morocco Action Proclamation und ich hoffe, dass das so beschlossen wird. Grünes Licht gibt Pekings Unterhändler Liu Zhenmin und auch Frankreich ist an Bord, signalisiert Umweltministerin Ségolène Royal.
Absolument, depuis le début, on a tout à fait soutenu la déclaration de Marrakech.
Wir haben die Erklärung von Marrakech von Anfang an unterstützt, sagte Ségolène am Morgen auf Anfrage. Auch sie rechnet mit einem pünktlichen Gipfelende. Die Konferenz sei so harmonisch verlaufen wie selten und dafür gäbe es einen Grund. Es gibt keine Konflikte, im Gegenteil. Durch das, was in Amerika passiert, wegen des Risikos, mit der künftige Präsident der USA das Klima belastet, haben sich die Reihen geschlossen. Und die Einsicht greift um sich, dass man schneller handeln muss. Das sehen offenbar viele Regierungen so. Zur Stunde haben schon 110 von 197 Staaten das Pariser Abkommen ratifiziert.
Bundesbildungsministerin Wanka will die 40.000 Schulen in Deutschland mit digitaler Technik ausstatten. Wie das gehen kann, das wurde auf dem nationalen IT-Gipfel in Saarbrücken vorgestellt, nennt sich Smart School.
Also hier kann man programmieren, was dann nachher auf dem Minicomputer angezeigt werden soll.
Programmieren mit dem Minicomputer Calliope. Eine Schülerin zeigt der Bundeskanzlerin, wie es geht.
Wenn dann der Knopf A gedrückt wird, dann erscheint eben ich Herz, also ich liebe IT.
Herz ist Liebe,
ja.
Wie man weiß, ja. Und IT ist was?
Informationstechnik.
Ja, das weiß ich, aber...
Calliope und die Smart School, eine Art Schule der Zukunft. Vom vernetzten Klassenbuch bis zur Mensa samt pädagogischem Konzept werden erstmals in Saarbrücken präsentiert. Sie sollen zeigen, wie Lernen künftig aussehen kann und Kinder fit gemacht werden für die Arbeitswelt 4.0. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte in ihrer Rede am 10. Nationalen IT-Tag, aber auch die älteren Arbeitnehmer nicht zu vergessen.
Wir konnten uns eben sehr schön anschauen, wie Kinder heute in spielerischer und jugendlicher Form das Lernen, was sich digital abspielt. Ich finde das ganz wichtig, dass sozusagen die Basics von Anfang an auch gelernt werden. Aber eben auch Ältere sollen Zugang haben zu den Möglichkeiten der Digitalisierung.
Es dürfe keine digitale Kluft in unserer Gesellschaft entstehen, zwischen Jung und Alt, IT-Experten und Nutzern. Die Bundeskanzlerin ging in ihrer Rede aber auch auf die Kritik im Vorfeld des Gipfels ein. Verschiedene Studien und Experten hatten kritisiert, dass Deutschland nicht nur bei der IT-Ausstattung der Schulen und Hochschulen hinterherhinke, sondern insgesamt den digitalen Wandel zu verschlafen drohe.
Man kann sagen, Deutschland hat eine gute Ausgangsposition für das, was Digitalisierung bedeutet. Aber wir sind weit davon entfernt, in allen Bereichen nun Weltspitze zu sein. Und wir wissen, der Wettbewerb ist spannend und er ist rasant schnell. Politik muss lernen, auch schneller Entscheidungen zu treffen, sich schneller auf Veränderungen einzustellen. Und wir müssen vor allen Dingen auch gut miteinander mit der Wirtschaft kooperieren.
Im Bereich der Industrie 4.0 sei diese Kooperation bereits gut gelungen. Daran orientieren könne man sich auch im Bereich der Bildung. Bundeswirtschaftsminister Gabriel rief dazu auf, dass Wissenschaft und Politik bei der Finanzierung von digitaler Bildung und Qualifizierung besser zusammenarbeiten.
Nun sind manche Ideen von Matching Funds, also das, was an einem Euro Spende reinkommt für digitale Bildung, gibt der Bund einen Euro dazu. Ich finde auch solche Ideen, mal an die deutsche Wirtschaft gerichtet, solche Matching-Funds, Stiftungen für digitale Bildung zu gründen, die Qualität fördern beim Einsatz all dessen, was wir dafür brauchen und auch einen Wettbewerb auslösen für gute digitale Bildungskonzepte. Das würde ich mir als Signal auch von diesem ersten digitalen Bildungsgipfel heraus wünschen.
Wichtig sei, dass die Politik dafür die Rahmenbedingungen schaffe. Dazu gehört auch der Datenschutz. Hier plädierte Gabriel dafür, sich vom klassischen Datenschutzbegriff zu verabschieden. Es gehe nicht mehr darum, das Datensammeln zu vermeiden, sondern um Datensouveränität. Und auch darauf müssten Jung und Alt durch eine bessere digitale Bildung vorbereitet werden.
Yvonne Schleinhege berichtete vom nationalen IT-Gipfel in Saarbrücken. Und das war das Echo des Tages für heute. Ich sage Tschüss für heute. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.